Es ist 8 Uhr, das ist heute Morgen und das sind unsere Themen. Der Herausforderer von Nicolas Sarkozy, die Sozialisten schicken François Hollande ins Präsidentschaftsrennen. Die Reaktion auf Verschleppungen in Somalia, Kenia schickt Truppen ins Nachbarland. Und hochkarätiges Klassentreffen in Bern, 1400 Parlamentarier aus aller Welt sind zu Gast in der Schweiz. Guten Morgen, im Studio begrüßen Sie Philipp Schapfi und mit den Nachrichten Regula Siegfried.
In Frankreich hat François Hollande die Vorwahlen zum Präsidentschaftskandidaten der Sozialisten gewonnen. Der frühere Parteichef kommt auf 57% der Stimmen. Martine Aubry, die jetzige Vorsitzende, erhielt 43%. Die Sozialistische Partei hatte erstmals in ihrer Geschichte Vorwahlen organisiert. Zur Abstimmung eingeladen waren alle Französinnen und Franzosen, die sich für linksorientiert erklärten. Insgesamt beteiligten sich 2,7 Millionen Bürger. Kenia hat Truppen ins Nachbarland Somalia geschickt, um die militanten Islamisten der Shabab-Miliz zu verfolgen. Kenianische Soldaten seien rund 100 Kilometer auf somalisches Gebiet vorgedrungen, meldeten Augenzeugen. Kenia wirft den Islamisten vor, sie hätten auf kenianischem Boden Morde und Entführungen begangen. In Washington haben mehrere tausend Menschen eine Gedenkstätte für den schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King eingeweiht. Der Friedensnobelpreisträger, der vor 43 Jahren erschossen worden war, wurde mit Liedern, Gedichten und Ansprachen geehrt. Auch Präsident Obama hielt eine Rede. In Bern hat die Versammlung der Interparlamentarischen Union begonnen, der weltweiten Vereinigung von Parlamenten. Bis am Mittwoch werden rund 1400 Delegierte aus rund 140 Ländern über Themen wie die Umwälzungen im arabischen Raum oder die Finanzkrise diskutieren. Die Interparlamentarische Union besteht seit 120 Jahren. In Zürich haben die verbliebenen rund 40 Aktivisten der Bankenkritiker den Paradeplatz am frühen Morgen freigegeben. Wie die Nachrichtenagentur SDA weitermeldet, folgten die Aktivisten der Aufforderung der Polizei. Rund 1000 Personen hatten am Samstag auf dem Paradeplatz friedlich gegen die Auswüchse der Bankenbranche demonstriert. Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz. 283.000 Lesebegeisterte hätten die Bücherschau besucht. Das sei rund 1% mehr als im letzten Jahr. Die Frankfurter Buchmesse ist die größte Veranstaltung dieser Art. In diesem Jahr ging es vor allem um die Literatur aus Island. 2012 wird Neuseeland Ehrengast sein. In den USA kommt es in der Energiebranche zu einer Großübernahme. Der Pipeline-Konzern Kinder Morgan übernimmt für 38 Milliarden Dollar den Erdgaskonkurrenten El Paso. Damit kann Kinder Morgan sein Gas-Pipeline-Netz in den USA mehr als verdoppeln und wird zum größten Pipeline-Betreiber. Die beiden Unternehmen wollen die Übernahme in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abschließen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.879 Punkten. Das ist ein Plus von 1,5%. Der Dollar wird zu 89,44 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,86 beziehungsweise zu einem Dollar 38,48. Und das Wetter heute Montag: im Mittelland teils zäher Hochnebel mit einer Obergrenze von rund 900 Metern, Temperatur um 11 Grad, im Tessin Auflockerung der Hochnebelfelder. Außerhalb des Nebels überall sonnig bei 13 bis 16 Grad.
Frankreichs Sozialisten haben ihren Startplatz im Rennen um die Präsidentschaftswahlen vergeben. François Hollande heißt der Kandidat der Linken. Bei einer erstmals offen durchgeführten Vorwahl hat er die aktuelle Parteichefin Martine Aubry deutlich geschlagen. Die entscheidenden Momente von Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder.
Die Begeisterung im Hauptquartier der Sozialisten an der Rue de Solferino in Paris war groß. Endlich steht der Sieger fest: François Hollande.
Ce soir, Mesdames et Messieurs, Françaises et Français, j'ai reçu un mandat. Un mandat impérieux, celui de faire gagner la gauche.
Ich habe ein verbindliches Mandat erhalten, die Linke bei den nächsten Präsidentschaftswahlen zum Sieg zu führen. Ich werde alle meine Kräfte einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen, damit die Franzosen nicht länger auf den Machtwechsel warten müssen, den sie so dringend brauchen.
de façon à ce que les Français n'attendent pas plus longtemps l'alternance, le changement dont ils ont tant besoin. Vive la République et vive la France.
Die unterlegene Parteichefin Martin Aubry stellte sich ohne zu zögern hinter den Sieger.
François Hollande est ce soir notre candidat. Les primaires l'ont rendu plus légitime et plus fort encore.
François Hollande ist der legitime Kandidat der Sozialisten. Ich werde meine ganze Energie dafür einsetzen, dass in 6 Monaten der neue Präsident Frankreichs ist.
Je mettrai toute mon énergie et toute ma force, et avec moi celle de tous les socialistes, pour qu'il soit dans 7 mois le nouveau président de la République.
François Hollande hat also das Duell gegen Martin Aubry für sich entschieden. Es war deutlich mit 57% der abgegebenen Stimmen. Was hat letztendlich den Ausschlag für ihn gegeben? Das wollte ich von unserem Frankreich-Korrespondenten Rudi Mäder wissen.
Ich glaube, es war letztlich eine Persönlichkeitswahl. Also es hat nicht das Programm den Ausschlag gegeben, Unterschiede im Programm, sondern der Charakter der beiden Kandidaten. François Hollande ist offen zugänglich. Er geht am Samstagmorgen über den Markt und schüttelt Hände. Er hat ein unverkrampftes Verhältnis zu den Medien. Zugegeben, er hat manchmal ein etwas aufgesetztes Lächeln wie in einem Werbespot, aber er ist ein Kandidat zum Anfassen und das hat ihm ganz klar geholfen. Martin Aubry hat etwas Grimmiges, kann man vielleicht sagen, etwas Verbissenes, sie ist unnahbar, sie lächelt sehr selten und das ist ihr zum Verhängnis geworden.
Von François Hollande sagten viele Franzosen, ein bisschen böswillig vielleicht vor einem Frühjahr, sei so ein bisschen der Typ Buchhalter. Ist denn er wirklich der Kandidat, vor dem Sarkozy nun zittern muss?
Jein, er ist ein Kandidat, der sicher für die Mitte wählbar ist. Also er ist nicht ein rotes Tuch, sondern er kann, und das ist sehr wichtig in einem Wahlkampf, er kann Stimmen in der Mitte holen, Stimmen, die die Sozialisten brauchen, wenn sie siegen wollen. Andererseits ist Hollande auch immer wieder unsicher, er wirkt etwas verlegen, er hat keine Ministererfahrung, er hat manchmal Mühe, eine klare Position zu beziehen. Also ich würde sagen, Hollande ist kein übermäßig starker Kandidat und Sarkozy muss nicht verzweifeln.
Und worauf kommt es nun in diesem Rennen am Ende an, Sarkozy gegen Hollande? Was entscheidet?
Entscheidend wird sein, wer die Franzosen besser überzeugen kann. Er könne das Land aus der Wirtschaftskrise herausführen. Und da würde ich sagen, diese Wette ist für beide Kandidaten noch nicht gewonnen. Sarkozy wird für alle Probleme verantwortlich gemacht, die das Land kennt, also hohe Arbeitslosigkeit, schwindende Kaufkraft, Probleme in der Schule. Und François Hollande wird sich umgekehrt vorrechnen lassen müssen, was seine Reformen kosten. Sarkozy wird ihm um die Ohren schlagen, seine Reformen seien nicht finanzierbar, er wird das Land in den Ruin führen. Er will ja zum Beispiel, Hollande will das Rentenalter 60 wieder einführen für jene, die sehr früh ins Erwerbsleben eingetreten sind. Da wird ganz sicher ein harter Kampf stattfinden und diesen Kampf hat Hollande noch nicht gewonnen, obwohl Sarkozy unbeliebt ist und obwohl er geschwächt ist.
Die Sozialisten hatten ja erstmals mit diesen Vorwahlen ihren Kandidaten gekürt und damit viel Publizität erlangt. Nützt ihnen das konkret etwas mit Blick auf die Präsidentenwahlen?
Das nützt ihnen im Moment sicher. Diese sozialistischen Vorwahlen, die waren ein großer Erfolg, das muss man sagen. Die Sozialisten hatten eine unglaubliche Medienpräsenz und ihre Themen beherrschten nun über Wochen, fast einen Monat lang, die Diskussion. Und man hat auch gespürt, im Regierungslager, da gab es wirklich eine Nervosität. Man war sehr unzufrieden mit dieser Situation. Ich glaube aber, dieser Effekt wird bis zu den Wahlen im nächsten Frühling verpufft sein. Es war für die Regierungspartei UMP eine schwierige Zeit, aber Nicolas Sarkozy hat seine Kanonen in Stellung gebracht und er wartet nur auf den Augenblick, das Feuer eröffnen zu können.
Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder. Kenianische Truppen sind im Nachbarland Somalia einmarschiert. Dies als Reaktion, nachdem kenianische Hilfswerkvertreterinnen und Touristinnen nach Somalia verschleppt worden sind. Militante Extremisten zu verfolgen, so lautet das Ziel der kenianischen Militäraktion. Aus der kenianischen Hauptstadt Nairobi der Bericht von Patrick Wülser.
Mit Schiffen, Helikoptern und gepanzerten Fahrzeugen hat die kenianische Armee die somalische Grenze überschritten und sich gemäß Augenzeugen bis zu 100 Kilometern ins Landesinnere bewegt. Kenia habe sich zu diesem Schritt entschieden, nachdem somalische Terroristen in den vergangenen Monaten verschiedentlich auf kenianischem Territorium Menschen entführt oder gar getötet hätten, sagte gestern der kenianische Verteidigungsminister Yusuf Hai im Rahmen einer Pressekonferenz. Es gehe um die Verteidigung der Sicherheit des Landes und der wirtschaftlichen Interessen. Gemeint ist damit in erster Linie der Tourismus. Für Schlagzeilen sorgte in den vergangenen Wochen die Entführung von zwei Touristinnen von der Ferieninsel Lamu an der kenianischen Küste. Viele europäische Länder, darunter auch das schweizerische Außendepartement, raten im Moment vor Reisen nach Lamu ab. Für das rohstoffarme Kenia ist der Tourismus eine wichtige ökonomische Einnahmequelle. Weniger Touristen bedeuten für Kenia wirtschaftliche Probleme. Kenia hatte sich bislang nie an militärischen Aktionen in Somalia beteiligt und sich auch aus kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region herausgehalten. Vom Bürgerkrieg in Somalia und der großen Dürre ist Kenia aber sehr wohl betroffen. Täglich überschreiten rund 2000 somalische Flüchtlinge die Grenze. Unterdessen hat sich auch die somalische Übergangsregierung in Mogadischu zur militärischen Intervention Kenias geäußert. Man suche das Gespräch mit Kenia und sei dankbar für jede logistische und moralische Unterstützung im Kampf gegen Terroristen, sagte der Sprecher der Übergangsregierung gegenüber der BBC. Die Verfolgung von Terroristen auf somalischem Territorium sei aber allein Sache der somalischen Behörden.
Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus der ganzen Welt treffen sich bis Mittwoch in Bern. Dieses globale Treffen mit 1400 Parlamentsvertretern nennt sich die Interparlamentarische Union. Mit inbegriffen sind viel Politprominenz und auch eine Portion Glamour. Dominik Meyer über Sinn und Zweck dieser Interparlamentarischen Union.
Ban Ki-moon eröffnete in Bern die Versammlung der IPU, der Interparlamentarischen Union. Der UNO-Generalsekretär schmeichelte den Parlamentariern.
You represent the people's voice, the people's
Sie, die Parlamentarier, repräsentierten die Stimme, die Hoffnungen und den Willen der Völker, dies in einer Zeit, in der zu viele Menschen in Angst lebten, sagte Ban Ki-moon. Doch Weltpolitik machen Regierungen, nicht Parlamente. Der Einfluss der IPU ist daher bescheiden. In Bern stehen bis Mittwoch Diskussionsrunden mit prominenter Besetzung zu den wichtigsten Themen wie die Finanzkrise oder den arabischen Frühling auf dem Programm. Zu entscheiden aber hat die IPU nichts. Kontakte knüpfen, Ideen diskutieren, darum gehe es, sagt Norbert Lammert, der Präsident des Deutschen Bundestags. Es sei so etwas wie ein Klassentreffen der Parlamentarier.
Auch für manches Klassentreffen gilt, dass das viel wirkungsvoller ist als manche scheinbar spektakulären Beschlüsse von politischen Gremien.
Später am Abend der Empfang im Bundeshaus mit einem stolzen Gastgeber, dem Nationalratspräsidenten Jean-René Germani.
Für die Schweiz ist eine große Ehre. Wir sind bemerkt in der ganzen Welt. Das pflegt wirklich unsere internationalen Beziehungen.
Internationale Beziehungen am warmen Buffet. Die Parlamentarier schlemmen und diskutieren. Nicht nur über Politik, sondern wie hier beim Vizepräsidenten des chilenischen Senats auch über Schweizer Wein.
I will be diplomatic. The Swiss white wine.
Er wolle diplomatisch sein. Die Schweiz punkte eher mit dem Weißwein als mit dem Rotwein, sagte er. Ein Glas Rotwein in der Hand. Die IPU, eine glamouröse Organisation ohne Einfluss? Nein, sagt Christa Örnfjade vom IPU-Exekutivkomitee. Die IPU sei wichtig beim weltweiten Aufbau von Demokratie.
In Tunisia, we have been there.
Zurzeit helfe die IPU in Tunesien mit, die Wahlen vom nächsten Wochenende vorzubereiten. Auch ihr eigenes Land habe von der IPU profitiert, sagt Margaret Mensah-Williams, die Vizepräsidentin des namibischen Parlaments.
And we make an impact.
Die IPU habe eine Wirkung. In Namibia zum Beispiel arbeitet das Parlament mit einem IPU-Handbuch über die Rechte und Pflichten der Parlamentarier. 3 Tage noch diskutieren die 1400 Delegierten in Bern. Der Bund lässt sich die Versammlung 5 Millionen Franken kosten. Gestern Abend wurde das Untergeschoss des Bundeshauses sogar zur Disco mit DJ, Bar und Lichtshow. Doch lediglich 2 Parlamentarier aus Ecuador kamen in Partystimmung und tanzten zu Musik aus Lateinamerika.
Dominik Meyer. Soweit die Informationen von heute Morgen. Sie finden uns auch im Internet auf drs.ch. Redaktion Matthias Heim, mein Name Philipp Chapuis.